Thema, der Podcast mit Jana und Lilian. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch heute zu unserem Podcast hier bei Thema. Ich bin Lilian.
Ich bin Jana und heute haben wir auch noch einen Gast.
Yusra, sie ist Hallo. Studentin, 21, studiert Management und Economics. Und außerdem engagiert sie sich auch als Regionalsprecherin von NRW für das muslimische Begabtenförderungswerk Avicenna. Wir sitzen heute hier mit ihr bei Tee zusammen. Morgen geht das nicht mehr um diese Uhrzeit, denn morgen ist Ramadan und darüber sprechen wir heute mit Yusra. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ihr seid beide Muslime.
Richtig.
Und genau. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte bisher noch nicht viel Kontakt zu Muslimen. Keiner meiner Freunde kam bisher aus der Religion. Und deshalb würde ich gerne von euch einfach mal ein paar ganz grundsätzliche, vielleicht auch dämliche Fragen zum Ramadan stellen.
Sehr gerne.
Wann geht es genau los und wie lange dauert das?
Also der Monat Ramadan würde theoretisch gesehen morgen, übermorgen beginnen. Genau, und es geht halt darum, dass man von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang fastet, sprich nichts isst und nichts trinkt die ganze Zeit über. Und nachdem die Sonne untergegangen ist, kann man halt so viel essen und trinken, wie man mag, bis die Sonne wieder aufgegangen ist. Das Ganze geht ungefähr 30 Tage lang.
Man sollte es aber nicht übertreiben. Also das machen sehr viele Araber falsch, dass sie dann abends sich komplett vollstopfen. Das ist natürlich nicht genau Sinn und Zweck des Ramadans, sondern es geht eigentlich mehr darum, dass man seinen Körper reinigt und es ein Monat ist, sich selber zu reinigen, seelisch und körperlich.
Also Intention des Ramadans ist ja eigentlich auch, dass wir Menschen, denen es ja ganz gut geht hier in Deutschland beispielsweise oder in anderen Ländern, und wir wissen jeden Tag, okay, wir kriegen heute eine warme Mahlzeit zu Gesicht, dass wir uns einfach mal wieder vergewissern und auch sozusagen wieder auf den Boden kommen. Und das heißt, hey, es gibt wirklich Menschen, die wissen nicht, wann sie die nächste Mahlzeit bekommen oder wann sie das nächste Mal etwas trinken dürfen. Und dass wir dann vielleicht auch etwas Dankbarkeit zeigen oder auch unser Leben viel mehr schätzen und auch wirklich, also, ja, wie soll ich das sagen? Also wirklich, dass wir Gott sei Dank oder das Essen haben, was wir jeden Tag essen und trinken, und dass wir eine Wohnung haben. Es gibt ja auch wirklich sehr viele Obdachlose, denen es auch nicht garantiert wird. Und dass man sich da wieder so hineinversetzt, so hey, ich sollte mal dankbarer dafür sein, weil es kann auch ganz, ganz anders laufen. Und das ist so die Hauptintention des Monats, dass man sich wirklich wieder so in sich hineinkehrt, wie Lilian schon gesagt hat. Und ja.
Ist das dann das, worum es heute dabei geht? Oder ist es wirklich auch daraus entstanden? Aus der Intention, sich in die Situation von Menschen hineinzuversetzen, die nicht so viel haben wie wir?
Von Beginn an war es so gedacht, dass man wirklich wieder immer darauf zurückkommt. Und genau.
Ja, es ist auch heute noch so, dass du vor dem Gebet, vor dem Eid-Gebet, also vor dem Festgebet, an dem Tag, wo halt Fest ist, ist früh um 8 Uhr das große Gebet, und davor spendest du. Und zwar, du spendest all das Geld, das du in dem Monat quasi gespart hast. Dann irgendwo
hin. Ja, also die Intention ist, glaube ich, seit den ganzen 1000 Jahren identisch gewesen.
Das ist ja auch, also die drei Weltreligionen, sage ich jetzt mal, Judentum, monotheistischen Weltreligionen, Judentum, Islam und Christentum hängen ja alle miteinander zusammen, und wir haben natürlich auch den Wert Nächstenliebe.
Genau.
Darauf würde ich das jetzt so zurückführen.
Wichtig zu dem Punkt Intention finde ich es auch noch, dass man es vielleicht erwähnt. Viele denken auch, okay, Ramadan ist nur, man darf nicht essen, man darf nicht trinken. Und das ist natürlich eine Sache der Disziplin, aber vielmehr geht es auch darum, vielleicht in sich hineinzugehen und auch so eine Selbstreflexion vorzunehmen, okay, was mache ich momentan, also wie läuft mein Leben momentan ab, was kann ich verbessern? Ich meine, jeder von uns hat negative Eigenschaften, und sei es auch nur Schimpfwörter benutzen, und dass man vielleicht sich in diesem Monat sagt oder einfach wirklich mal sich selbst reflektiert und sagt, hey, ich benutze sehr viele Schimpfwörter, und in der heutigen Generation ist das ja völlig normal, leider. Und dass man dann sagt, okay, in diesem Monat versuche ich es mir abzugewöhnen, diese Schimpfwörter zu benutzen und es dann auch weiterhin zu machen. Also es ist auch irgendwie diese körperliche Disziplin, nicht zu essen, nicht zu trinken, und dann auch irgendwie das Innere nochmal ein bisschen aufzupeppen, sagen wir das mal so.
Ja, es ist auch ein bisschen wie ein Neustart, als ob du so einen Reset-Knopf drückst Weil wenn du zum Beispiel nicht mehr regelmäßig betest oder so, sowas kommt dann alles wieder mit dem Ramadan. Also ich, das nach Ramadan läuft es dann irgendwie wieder besser und im Laufe des Jahres, genau, dann hast du einen Monat, wo du dich wirklich wieder auf die Religion konzentrieren kannst und dich auch darauf konzentrieren kannst, was eigentlich deine Werte sind und was du im Leben wichtig findest.
Ja. Meine Kollegin hat mir heute Morgen erzählt, dass sie jetzt wegen Ramadan auch nicht rauchen darf und deshalb dann hofft, dass sie danach damit aufhört. Habt ihr auch irgendwas Konkretes, was ihr euch jetzt dafür vorgenommen habt? Wie du gesagt hast, mit den Schimpfwörtern gerade oder so?
Okay, ich benutze an sich keine Schimpfwörter, aber...
Nein,
wirklich nicht. Aber, ja, wirklich nicht. Also okay. ich hab mir vorgenommen, mich jeden Abend, also in diesem Monat jeden Abend selbst zu reflektieren. Okay, was habe ich heute gemacht? Was habe ich Positives gemacht? War ich zum Beispiel zu irgendeinem Menschen mal gemein? Habe ich einen Witz gerissen, der vielleicht ein bisschen zu tief unter der Gürtellinie gelangt ist? Und habe ich mir sowas vorgenommen, das zu machen und definitiv mehr zu lesen. Und ich lasse das dann immer schleifen durch die Uni, durch das Ehrenamt. Und dass ich mir vorgenommen habe, diese Eigenschaft, die ich eigentlich, also ich liebe es zu lesen, und ich lasse das sehr, sehr oft schleifen, dass ich das wieder aufgreife.
Aber lesen, meinst du damit Romane oder Koran?
Sowohl als auch. Also es geht ja nicht nur darum, nur Negatives wegzubekommen, sondern auch Positives, was du verloren hattest in deinem Leben, wieder anzueignen, dir wieder anzueignen. Ja.
Und du?
Also ich nehme mir vor, ich habe mich wieder wirklich in die Religion reinzufühlen. Reinzufühlen, genau. Wie soll ich das sagen? Wenn man alleine wohnt, so wie ich das tue, dann ist das sehr schwierig, konsequent sich da die ganze Zeit mit Religion zu befassen und so. Es ist
klar, es ist ein Unterschied. Also ich kenne das bei mir. Ich wohne in einer, was heißt Großfamilie? Also wir sind 5 Personen in der Familie. Und da ist es auch wirklich so, wenn die Gebetszeit einbricht, sagen wir mal so, also wenn das Gebet einbricht, dann kriegt man mit, dass der ein oder andere betet. Und dann wird man automatisch dazu verleitet, auch zu beten.
Aber es macht auch mehr Spaß, wenn man das so zusammen macht.
Als Gemeinschaft, mal klar.
Alleine ist das ein bisschen... und genau, auch ein bisschen mehr auf Werte zu achten. Was ich auch noch mache, ich höre den ganzen Ramadan keine
Musik,
auf tänzerische Musik so, die so.
Was hat das für einen Hintergrund?
Das hat den Hintergrund, dass ich mich in diesem Monat einfach besinne. Also ich gehe dann auch nicht auf Partys, es sei denn, es muss sein. Ja,
Pflicht.
Ihr wisst halt, wenn irgendwas von der Schule war oder sowas, dann musste man halt dahin gehen. Aber ansonsten mache ich das auch nicht.
Kehrst du dann lieber in dich hinein zurück.
Genau. Ja.
Und wenn du sagst, dass generell es schwieriger ist, sich auf die Religion zu besinnen, wenn man alleine wohnt, glaubst du dann, dass Ramadan auch irgendwie schwieriger ist alleine?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich bin hier in Köln auch in der Islamischen Hochschulvereinigung. Da habe ich jetzt auch schon ein paar kennengelernt und die machen auch Aktionen in Ramadan. Und ich hoffe halt, dass dadurch, dass ich versuche, so oft wie möglich dann hier in Ehrenfeld in die Zentralmoschee zu gehen oder in Sülz in die Moschee, dass ich dann an Leute rankomme und das somit leichter wird. Weil es gibt ja auch viele Studenten, die alleine sind. Und das ist so meine Hoffnung. Aber es ist auf jeden Fall schwieriger, ob jetzt die Mutter zu Hause ist und mit einem zusammenfastet oder wenn man das halt alleine macht. Ich weiß, dass ich es durchziehen werde, aber es wird schwierig. Und meine Mama, er war letzte Woche da und da hat sie extra schon vorgekocht. Also ich bin für den ganzen Monat versorgt mit Harira. Das ist so eine typische Suppe bei uns in Marokko. Und sie wartet jetzt im Eischrank auf mich.
Ach, schön. Und was sind das dann für Aktionen, von denen du schon gesprochen hast?
Die machen einmal so ein gemeinsames Frühstück. Also wir nennen das immer Frühstück. Kurzer Funfact am Rande, auf Englisch. Breakfast ist ja auch Frühstück, was ja eigentlich so viel heißt wie Fastenbrechen.
Oh, ach, krass.
Ja. Ja, genau. Deswegen Frühstück oder auf Arabisch Iftar, das machen wir zusammen. Ansonsten weiß ich auch nicht, was sie denn noch vorhaben. Ja, das soll auf jeden Fall sehr groß werden mit 300 Mitgliedern, kommen.
Mhm.
Genau, da bin ich echt gespannt drauf. Ja. weil ich das als Erfahrung immer mache, dass ich so richtig blöde Fragen gestellt bekomme von anderen.
Ja. Ich würde nicht blöde Fragen sagen. Ich würde unwissende Fragen sagen. Also viele, die solche... Ich glaube, du meinst so Fragen wie, darfst du auch kein Kaugummi kauen?
Warum isst du nichts?
Genau, aber ich glaube, das sind einfach Fragen, weil sie es einfach wirklich nicht besser wissen.
Geht das überhaupt, wenn man gar nichts trinkt?
Genau. Sowas darfst du auch kein Wasser trinken? Und, oder darfst du dann dennoch duschen? Das sind wirklich Fragen, die man
ständig... Oh, wow. Darfst du Zähne putzen?
Darfst du, wenn es regnet, rausgehen? Dann kriegst du ja einen Wassertropfen vielleicht auf die Zunge und dann würdest du ja dein Fasten brechen. Also ja, ich glaube, es sind eher so Fragen aus Unwissenheit oder aus Interesse, die man stellt.
Mhm. Naja, darfst du nicht rausgehen, ist dann ja schon...
Ja, okay, das ist ein bisschen übertrieben. Dieses, darfst du kein Kaugummi kauen, darfst keine Zähne putzen oder dieses, darfst du auch kein Wasser trinken, auch wenn du Durst hast. Ja.
Und wie fühlt euch dann bei solchen Fragen?
Ich muss immer lachen, weil also ich denke mir wirklich, das sind Fragen, die man stellt, weil man es nicht besser weiß. Also ich glaube, wenn ich ein jüdisches Mädchen oder einen jüdischen Jungen kennenlerne, der auch so eine ähnliche Tradition hat, dann würde ich ihn auch so viele Fragen stellen, die er vielleicht als dumm erachtet oder als blöd erachtet, aber für mich sind die dann rein logisch gesehen. Aber sonst, ja, ich beantworte die Frage, lache drüber. Aber unter Muslimen ist das dann wirklich auch immer so, dass man sich vor Ramadan wirklich über solche Fragen lustig macht. Dieses, na, hast du schon deine Zähne geputzt? Oder na, hast du schon deine Kaugummis vorbereitet und so? Ja.
Mhm. Ja, ich finde, es kommt immer darauf an, wie man fragt, weil es gibt manche Leute, die einfach so hartnäckig sind und da einfach wie, ohne trinken? Aber das überlebst du doch gar
das
nicht.
Das ist doch gar nicht gesund.
Das ist genau dieser Moralapostel, das ist doch gar nicht gesund. Ich lebe noch, mir geht's gut und mir geht es so tatsächlich körperlich besser.
Ist ja auch wissenschaftlich bewiesen worden, dass das Fasten den Körper reinigt und gesundheitsfördernd ist. Ja, das möchten dann, wollen dann viele natürlich nicht einsehen, aber...
Ja, gestern hat eine aus unserer Klasse auch erzählt, dass sie gefastet hat, nicht der Religion wegen, sondern einfach für ihren Körper. Und genau, das sind ja auch die neuesten Diäten, dass
man auf jeden Fall
fastet und sich reinigt. Und es geht eben darum, dass man an Ramadan abends nur was Leichtes ist und sich nicht richtig vollstopft. Und so macht man es auch richtig, was viele Araber aber eigentlich falsch machen. Genau, und wenn man eben nur eine Suppe trinkt am Abend und ganz, ganz viel Wasser trinken, vor allem im Sommer, dann macht man es richtig und dann reinigt man auch seinen Körper damit.
Ja, wenn du sagst, viele Araber, gibt es da Unterschiede zwischen den verschiedenen islamischen
Kulturen? Nee. Ich kenne halt jetzt nur die Araber, weil ich selber Araberin
bin. Also ich kenne auch Leute mit türkischer Abstammung oder irakischer, iranischer, was auch immer. Es ist eigentlich immer so, weil man wirklich diesen Gedanken im Kopf hat, hey, ich darf jetzt in 10 Stunden oder in 8 Stunden darf ich nicht mehr essen für die nächsten 12 Stunden. Und dann kommt das halt. Und was viele auch nicht wissen, ist, dass das Fasten gar nicht so schwer ist. Also meiner Meinung nach, ist ja immer individuell zu sehen. Zum Beispiel die ersten zwei Tage. Die ersten 2 Tage sind bei mir mal richtig grauenvoll. Also wirklich, da habe ich wirklich Hunger und Durst. Aber ab dem 3. Tag ist das für mich sehr angenehm und dann ist es auch so, als würde ich gar nicht fasten. Also es ist wirklich so, dass es dann, solange der Körper gewöhnt sich natürlich auch dran, dass du dann halt diese Anzahl an Stunden nicht fastest oder nichts isst, sagen wir mal so. Und genau, das ist dann eigentlich gar nicht so schwer. Und viele sagen dann auch so, ja, was, wenn du umkippst etc. Aber das ist ja auch wirklich so, dass wenn du durch das Fasten gesundheitliche Probleme bekommst, dass du gar nicht fasten darfst. Also dass sozusagen Gott dann dein Fasten nicht einmal annimmt, weil du deinem Körper schädigst. Und das ist ja nicht der Sinn und Zweck dieses Fastens.
Ja, du darfst zum Beispiel nicht fasten, wenn du schwanger
bist und Diabetes, Krankheiten hast. Oder wenn du es einfach nicht verkraftest. Wenn du, sagen wir mal, immer umkippst, dann ist es ganz klar, dass man sagt, du darfst gar nicht fasten. Also wenn dein Körper es nicht mitmacht. Das
oder wenn man als Mädchen seine Tage hat, dann darf man auch nicht fasten. Muss das aber nachholen dann.
Und wenn ihr schon mal dabei seid, wann man nicht fasten darf, was steht allgemein im Koran zum Fasten, zum Ramadan?
Also ich weiß jetzt nicht komplett, was alles steht, aber das, was mir bekannt ist, bevor ich hier irgendwelche Festregungen mache. Ich esse gleich, danke. Also wenn man schwanger ist, definitiv nicht. Mhm. Weil das würde dem Kind schaden.
Aber es gibt manche Schwangere, die trotzdem fasten. Ja, ich weiß gar nicht, wie das ist.
Das ist gar nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt, weil das könnte dem Kind schaden. Das Kind braucht ja die durchgängige Ernährung und die ausgiebige Ernährung. Und somit, das, wenn du wirklich einem Menschen oder dich selber dabei Schaden zufügst, dann ist es komplett verboten, weil das ist ja wirklich nicht Sinn. Und genau, Leute mit Krankheiten, also sei es Diabetes oder die regelmäßig Medikamente einnehmen, die
oder herzkrank
sind, ja. Und diejenigen, die darunter leiden würden, also die zum Beispiel umkippen etc. und Frauen oder Mädchen, die ihre Periode bekommen,
ja,
ebenfalls nicht. Mehr würde mir nicht spontan einfallen.
Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du stillst, musst du halt gucken, ob du das hinbekommst oder
genau,
nicht.
Genau, stillen ist auch so eine Sache.
Ja.
Aber wenn man noch unverheiratet ist, beziehungsweise kein Kind hat, dann
ja, klar.
weiß man das nicht. Das mit dem Stillen.
Ach so, dann genau. Nee, ich weiß das von meiner Mutter, dass sie bei mir und bei meinem Bruder, genau, nicht gefastet hat. Aber das muss sie dann auch alles nachholen. Das sind dann 60 Tage, die sie nachholen darf. Insgesamt.
Ach so, mit zwei Kindern meinst du?
Zwei Kindern, zweimal 30. Ja.
Und nachholen, das macht man dann
im Laufe des Jahres.
Genau.
Genau. Schlau ist es, wenn du das im Winter machst. Da ist der Tag nicht so lange.
Das stimmt, ja.
Außer du bist so wie ich und vergisst es.
Dann machst du es, ich muss noch zwei Tage
fasten. Zwei Wochen vorher. Ich habe jetzt auch noch zwei Tage nachgefastet.
Genau, ich auch. Also man vergisst das.
Ja, erst jetzt so die letzten zwei Tage.
Also habt ihr das einfach dann an diesen Ramadan quasi rangehängt?
Genau. Ja. Aber viele machen das, wie sie auch schon gesagt hat, einfach im Winter. Mhm. Weil es dann einfacher ist und...
Mhm. Und das muss halt vor dem nächsten Ramadan passiert
sein. Genau.
Ja, ansonsten, wenn du es nicht schaffst vorher, musst du Geld spenden.
Ja.
Mhm. Aber es ist... Das eigentlich generell das Ganze, das klingt immer so nach Zwang und so weiter, aber so ist es wirklich nicht.
Mm-mm.
Also ich habe schon mit 6 oder mit 5 meinen ersten Tag gefastet. Ich habe erst angefangen, so
kalten Tag Winter, ne?
zu machen. Ich war im September war das.
Ja. Ach so.
Ja, einen halben Tag zu machen und ja, hat gut geklappt. Dann habe ich zweimal einen halben Tag gemacht und dann einmal einen ganzen Tag. Und wenn man damit aufwächst, glaube ich, ist es viel einfacher, als wenn man das überhaupt nicht kennt und irgendwann mal anfängt zu fasten.
Mhm.
Aber wie Yusra, wie du eben schon gesagt hast, man gewöhnt sich dran. Ja. Erster Tag ist schlimm, zweiter Tag ist dann alles easy.
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass wirklich ein riesengroßer Teil der Muslime wirklich fastet und dass das was wirklich Wichtiges ist. Ja, wie seht ihr das? Sind das wirklich die allermeisten oder kommt es da auch stark drauf an, wie gläubig man ist?
Genau dazu möchte ich was sagen. Zwar ist das bei den Marokkanern so, die können das ganze Jahr über, also auch wenn die überhaupt nicht mehr religiös sind und Alkohol trinken und alles Mögliche machen, was eigentlich komplett gegen dem steht, was im Koran festgeschrieben ist. Dann, was sie aber wirklich immer machen und was jeder Marokkaner macht, ist Fasten. Und es gibt keinen, der das nicht macht. Das ist einfach, es ist fast schon Kultur, dass das so dazugehört. Mhm. Und man freut sich auch darauf, wenn man oft mit der Familie zusammen Fasten bricht. Und es ist ein riesiger Akt. Die Familien bereiten sich, haben sich jetzt schon die letzten 11 Tage darauf vorbereitet und Kleider gekauft, wenn man trifft sich und das ist auch sowas wie, dass es die Menschen so ein bisschen zusammenbringt.
Ja, definitiv.
So wie ein verlängertes Weihnachten und dann der Höhepunkt ist dann das Fastenbrechen, das Zuckerfest.
Und es ist auch so, also in der Familie, wir essen nicht zusammen. Es liegt einfach daran, der eine hat Frühstück, der eine studiert, der andere arbeitet hier und da und dann schafft man es eigentlich nicht, zusammen Mittag zu essen. Wobei ich bin der Meinung, dass Essen verbindet. Auf und in Ramadan Fall. Ist es dann so, dass man alle zusammen essen. Weil um 9.30 Uhr, also in diesem Monat, diesem Jahr ist es so, dass Fasten ungefähr 9.30 Uhr ungefähr ist. Da ist jeder zu Hause und dann sieht man sich wirklich und dann quatscht man auch den ganzen Tag. Das bringt wirklich die Familie näher. Und zu dem, was Lilian gerade gesagt hat, ich würde es nicht nur auf die Marokkaner beschränken.
Also nein, aber ich nur die marokkanische Seite.
Bevor jemand, der das jetzt hier hört, sagt, so, boah, die ist ja richtig gegen Marokkaner. Nein, aber wir müssen wirklich...
Ich bin Marokkanerin zur Hälfte. Möchte ich mich hier nur kurz rechtfertigen. Ich darf das sagen.
Nee, also es ist wirklich so, dass viele so sind. Also egal, wie wenig du in deinem Glauben hängst, Es ist wirklich so, Fasten ist, ich würde nicht Pflicht sagen, ist natürlich freiwillig, aber man fühlt sich wirklich, man sagt, man braucht das auch. Also ich kenne auch sehr viele Muslime, die beten nicht, die haben so an sich nichts Großartiges mit dem Islam zu tun, sagen aber, Fasten ist für sie eine Pflicht, weil das sie jedes Mal wieder daran erinnert, hey, worauf kommt es im Leben an und was hat uns Gott eigentlich mit dem Koran, mit dem Heiligen Koran gesagt, etc. Also dass sie das wirklich, wie du gerade gesagt hast, Lilian, dass es wie ein Neustart ist und sie versuchen wieder durch diesen Monat wieder alles spirituelle, religiöse auf die Reihe zu bekommen.
Dann ist das jetzt auch was, was irgendwie alle verschiedenen Richtungen innerhalb des Islam miteinander verbindet. Und gibt es da trotzdem Unterschiede zwischen zum Beispiel Sunniten und Schiiten?
Also ich würde nicht unbedingt Unterschiede sagen. Also ich glaube, der einzige Unterschied ist zwischen den Sunniten und Schiiten. Und ja genau, ist es einfach, wann man das Fasten bricht. Die sunnitischen Muslime haben eine andere Interpretation des Sonnenuntergangs als die schiitischen Muslime. Bei den Sunniten ist das dann eher so, dass die sagen, wenn die Sonne untergegangen ist. Aber es ist dann halt noch ein bisschen hell draußen. Es ist zum Beispiel jetzt ungefähr ist das Fastenbrechen immer 18, 19 Minuten, bevor die Schiiten ihr Fasten brechen, weil die dann eher sagen, unser Sonnenaufgang oder der Sonnenaufgang ist dann, wenn keine Sonnenstrahlen mehr. Und das ist zum Beispiel, man kann es immer so ablesen, wenn draußen die Laternen angehen, ist es bei den Schiiten so, okay, wir dürfen jetzt essen, weil es sind keine Sonnenstrahlen mehr. Und bei den sunnitischen Geschwistern ist es immer dann ein bisschen, dann ist es noch ein bisschen hell draußen. Aber es, ich meine, das sind 18 Minuten, da ist kein großer Unterschied.
Genau.
Aber vom Glauben und von der Ansicht, alles etc. ist alles identisch. Und da differenziert man eigentlich gar nicht.
Aber jetzt mal kurz eine Frage, ist Maghrib-Gebet, wartet ihr dann danach noch 18 Minuten oder ist das bei euch einfach später?
Nee, Maghrib ist auch später. Also es ist ja, also
kurz, ist das immer später?
Ja, kurz zur Verständnis, Maghrib ist das Abendgebet, also die Zeit des Abendgebets und zum Maghrib, also zu dem Abendgebet, heißt auch der Sonnenuntergang, man darf das Fasten brechen. Also das ist identisch.
Mhm.
Und ja, das ist immer 18, 20 Minuten später.
Okay, und das heißt aber, dass es das ganze Jahr über...
Genau, bei den schiitischen ist das ganze Jahr über.
Das wusste ich gar nicht. Ja, genau, wir haben halt Maghrib, Sonnenuntergang und das variiert aber dann auch wieder von Stadt zu Stadt, von Moschee zu Moschee, was sie da so an Werten haben. Ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer ist es noch wichtig, zu hören, dass sich der Fastenmonat Ramadan immer um 10 Tage ungefähr verschiebt.
Vergessen.
Das heißt, der ist jetzt gerade jetzt im Mai, nächstes Jahr ist er 10 Tage früher. Weil das so nach dem Mond geht und unser Kalender, der ist das eigentlich gregorianische Kalender oder julianische Kalender?
Weiß ich nicht.
Schieße mich tot, der 2019er Kalender. hält sich eben nicht so strikt an die Monde und deswegen kommt es zu diesen Überschneidungen.
Ja.
Und?
Ja.
Haben wir schon gesagt.
Was denn?
Dass man nicht genau sagen kann, ob heute oder morgen.
Genau. Man kann nicht genau sagen, ob heute oder morgen, beziehungsweise ob morgen oder übermorgen, der Monat Ramadan beginnt, weil es gibt da auch wieder ein paar Unterschiede, wie Muslime erkennen, ob der Monat begonnen hat. Und zwar gibt es, soweit mir bekannt ist, zwei Möglichkeiten, den Monat Ramadan zu identifizieren. Einmal, wie du, Lilian, schon gesagt hast, man kann einmal nach dem Kalender gehen. Also beispielsweise letztes Jahr hat der Ramadan am 15. Mai, sag ich mal so, spontan angefangen. Das heißt, dieses Jahr fängt er am 5. an. Also man geht immer wirklich 10 Tage nach vorne. Und es gibt viele Muslime, die gehen danach, aber es gibt dann auch wiederum andere Muslime, die sagen, hey, wir gehen danach, also wir sagen, erst der Monat Ramadan hat begonnen, wenn sie den Mond einen Tag vorher ersichtet haben. Und das heißt, du könntest erst sagen, wann der Monat Ramadan beginnt, genau. Du könntest erst einen Tag vorher genau sagen, wann der Monat Ramadan beginnt, weil du dann den Mond mit den eigenen Augen oder mit einem Teleskop halt vorher erblicken müsstest.
Und das Gleiche gilt für
das Für das Ende. Zuckerfest, genau.
Also da, man sagt, das sind ungefähr 30 Tage, es können aber auch nur 29 Tage sein.
Aber nie mehr als 30 Tage, mal so Fun Fact dazu.
Ja, genau.
Und warum spielt der Mond so eine große Rolle? Wisst ihr das?
Soweit ich weiß, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ist es so, dass der islamische Kalender geht ja nach dem Mond.
Ja.
So, und wenn, und der Mond, also...
Der ist halt das Maß, an dem man
genau,
das Jahr bestimmt.
Orientiert.
Genau. Okay.
Jetzt hat ja der Islam eine der strengsten Fastenzeiten, wenn man jetzt an die großen Weltreligionen denkt. Mhm. Was haltet ihr davon? Es gibt ja zum Beispiel, im Christentum gibt es ja auch die Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern, 40 Tage, und irgendwie entscheidet jeder selbst, worauf er da verzichtet. Wenn euch jetzt jemand erzählt, okay, ich verzichte während der 40 Tage auf Schokolade, ist ja relativ gängig und sowas, erscheint euch das dann irgendwie...
Pillepalle?
Ja, genau.
Ich glaube, ich würde nicht sagen Pillepalle. Also ich glaube, es ist kein Wettschreit, wer ein krasseres Fasten hat und wer nicht. Aber ich glaube, die Intention bei beiden Fastenarten ist dasselbe, dass man auf etwas verzichtet. Und deshalb denke ich, dass es bei, also für mich ist beides gleichgestellt, ob du 40 Tage auf Schokolade fastest, das könnte ich zum Beispiel niemals.
Genau.
Niemals.
Ich esse am Abend dann trotzdem Schokolade.
Ja, klar. Also ich find unser, also das muslimische Fasten, finde ich sogar viel angenehmer als das gängige 40 Tage ohne Süßigkeiten. Ich glaube, ich würde krepieren. Und also ich finde, das ist völlig, also von der Härte ist es gleichgestellt. Klar kann man sagen, ja, okay, ich verzichte auf, wenn man keine Schokolade mag, dann isst man halt keine Schokolade. Darauf verzichte ich. Also das darf man ja, glaube ich, auch nicht machen.
Nein,
oder?
Das ist ja dann nicht der Sinn.
Ja, genau.
Dann, ich weiß nicht, dann verarscht man sich ja selber ein bisschen.
Genau, und ich glaube, also intentionsmäßig ist das beides genau gleichgestellt.
Jana hat sehr tapfer auf Süßigkeiten gefastet.
40 Tage, oh Gott,
ich respektiere dich. Und jetzt darf sie wieder fasten. Hier, willst du eine belgische Waffel haben?
Jetzt darf ich wieder essen.
Wirklich, ich habe also richtig krassen Respekt. Ich könnte niemals 40 Tage, also was heißt niemals, ne? Natürlich würde ich es schaffen.
Ja, aber das ist ja immer eine Sache von Überzeugung.
Ist genau.
Auch das Coole, was man durchs Fasten lernt, ist so ein bisschen Disziplin.
Genau. Und was kann mein Körper eigentlich? Und was will, also man sagt immer, zum Beispiel ich kann niemals 40 Tage keine Schokolade essen. Aber das ist ja einfach nur eine ganze Kopfsache.
Ich würde auch sagen, ich könnte niemals von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen. Aber wahrscheinlich würde ich es mir vornehmen. Es wird wahrscheinlich schon trotzdem funktionieren.
Ja, klar.
Was ich erschreckend finde, ich merke an Ramadan immer, wie viel wir Menschen eigentlich trotzdem essen. Weil ich frühstücke trotzdem und esse zu Abend quasi. Das Einzige, was so in Anführungsstrichen rausfällt, ist das Mittagessen. Ich stehe vor Sonnenaufgang auf, um nochmal zu frühstücken.
Echt?
Ja, und dann Fajr zu beten. Ich frühstück da auch immer Haferflocken mit Bananen, damit ich so den ganzen Tag satt bleibe, weil ich brauche meine Energie für Schule und Studium und so weiter. Und dann am Abend eben die Suppe. Und ich fand das trotzdem noch sehr viel, was wir essen. Und wenn man sich dann überlegt, wie viel ich normalerweise esse, das ist schon ganz schön absurd. Und der Mensch hält eigentlich noch viel mehr ohne Essen und Trinken aus.
Nehmt ihr dann ab im Ramadan?
Ja.
Ja, Minimum 5 Kilo.
Nee, ich nicht so viel. Aber schon, ja, ich nasche halt weniger. Ich nasche den ganzen Tag über meistens aus Langeweile. Und wenn du abends nur isst, dann naschst du aus Genuss, aber nicht mehr aus Langeweile. Findet ihr eigentlich den Tee?
Der ist übrigens sehr, sehr lecker. Woher ist der?
Sehr lecker. Ja, Jan und ich waren in Brüssel letztes Wochenende. Schön. Und haben da einen Tee gekauft. Wir waren in so einem coolen Teeladen und das ist ein, das ist der, heißt Jaffa, oder?
Ja.
Jaffa-Tee, so.
Ist ein schwarzer Tee, hat eine leichte Orangennote.
Ja, ist mit Blutorange drin.
Richtig lecker.
Ist schon sehr lecker. So, wir haben jetzt die ganze Zeit hier über Ramadan geredet. Ich würde gerne noch ein bisschen was über die Gesellschaft an sich reden.
Okay.
Yusra, du trägst ja Kopftuch auch. Mhm. Hast du da eigentlich schon mal Probleme damit gehabt, irgendwo reinzukommen, was Praktika betrifft oder Jobs?
Also mal so gesagt, also jetzt gesellschaftlich, im Alltagmäßig habe ich dadurch überhaupt keine Probleme. Also ich persönlich jetzt nicht, man kriegt das ja immer wieder mit. Ich bin aber auch so eine kleine Grinsebacke, die da lächelnd durch die Straße läuft. Ich glaube, man wird jetzt bei mir nicht denken, dass ich irgendwas Böses den Leuten antun möchte. Aber klar, ich hatte definitiv schon ab und zu Problematiken. Also ich hatte auch beispielsweise Bewerbungsgespräche. Und ich bin ja eher so im wirtschaftlichen Bereich tätig und das ist ja auch da nicht so unbedingt geläufig, dass da eine Dame mit Kopftuch sitzt. Und ich hatte da wirklich auch Bewerbungsgespräche, die mir gesagt haben, hey, du bist super, du hast super Noten, du hast super Leistungen, Engagement, Stipendium hier und da. Aber mit deinem Kopftuch ist das nicht möglich. Und wir würden dich aber nehmen, wenn du dein Kopftuch für die Arbeit ausziehen würdest. Und dann,
was denkst du dir dann, wenn dir jemand sowas sagt?
Ich denk mir nichts Großartiges dabei. Es ist, denke ich mal, so eine Person, die weiß nicht, warum ich das Kopftuch trage. Ich habe es ja nicht aus Zwang angezogen.
Sondern ja, wirklich, das finde ich halt immer wichtig.
Genau, ich habe es aus Überzeugung angezogen. Und dann, wenn man etwas aus der Überzeugung aus her macht, dann zieht man es nicht für ein Praktikum einen Job aus, meiner Meinung nach. Ne? Ist natürlich immer unterschiedlich. Und dann habe ich natürlich auch gesagt, so, hey, das wird für mich nicht in Frage kommen. Und dann habe ich das Praktikum auch nicht bekommen. Aber ich hatte dann immer die Einstellung, dass auch dieses typische Muslimische oder das Religiöse halt, man sagt, okay, du hast das nicht bekommen, Gott hat was viel Besseres für dich in Reserve. Und habe dann auch tatsächlich einen Praktikumsplatz bei einer viel größeren Firma bekommen. Und da, zum Beispiel dort meinte der Director auch zu mir, so, ich hatte eigentlich keinen Platz für dich, aber als ich deinen Lebenslauf gesehen habe, dachte ich mir so, wow, die muss ich kennenlernen. Oh, und dann war ich auch so und hatte dann extra für mich einen Platz geklärt sozusagen und und das, obwohl das so eine riesengroße Firma ist, die international agiert. Und dann dachte ich mir so, okay, nicht alle schauen auf das Kopftuch. Sehr wenige, würde ich auch behaupten, schauen auf das Kopftuch.
Aber das ist ja gut, wenn du dich gut anstellst, dann...
Ich sag ja, also es ist natürlich... Und ich denke auch manche Menschen, die sagen, hey, ich möchte nicht, dass da zum Beispiel eine mit Kopftuch arbeitet. Ich würde es auch nicht immer auf das... viele sagen ja auch, das ist aufgrund des rassistischen Denkens oder verankert. Ich glaube, das ist einfach das Unwissen. Weil viele, die dann ganz oben in der Chefetage sitzen, sind ja etwas älter. Und die Älteren haben ja meistens gar nicht so viel mit den Muslimen zu tun gehabt. Oder die kennen beispielsweise auch keine Dame mit Kopftuch. Und genau, deshalb kann ich denen das nicht so übel nehmen. Klar, es tut sehr heftig im Herzen weh, dass du aufgrund deiner Überzeugung etwas nicht bekommst, was du eigentlich sehr gerne hättest. Mhm. Aber alles wird gut. Also ich mache da jetzt kein großes Drama draus. Und wie gesagt... Wenn du das eine nicht bekommst oder wenn sich die eine Tür schließt, dann öffnet sich definitiv noch eine viel bessere Tür für dich.
Ich glaube, das gab es eine Begründung dafür, weshalb dir gesagt wurde, du musst deinen Kopftuch
anziehen? Ja, die sagten, dass es aufgrund der Mandate, das nicht möglich ist. Ich würde dann in diesem Job würde ich dann zu anderen Unternehmen geschickt werden und dort halt beispielsweise jetzt in dem Fall Jahresabschlüsse oder ich wäre dann als Wirtschaftsprüfer unterwegs. Und der wäre es halt nicht möglich, da man nicht wüsste, wie die Mandante reagieren würden, wenn sie eine Dame mit Kopftuch sieht. Und das wäre dann viel zu risikohaft, zu sagen, okay, wie reagieren die mit Frau Kopftuch und so. Dann lieber von vornherein sagen, hey, wir wollen das gar nicht erst machen. Okay. Oder ich hatte auch einmal in einem anderen Unternehmen, wo ich sehr viel mit Kunden arbeiten musste. Und da wurde mir auch ganz klar gesagt, wir wissen nicht, wie die Kunden reagieren und wir wollen es nicht riskieren. Deshalb, wenn du es ablegst, super, wenn nicht, dann klappt es leider nicht. Nicht so, okay, dann halt tschüss, oder? Also.
Und was dann angehende Lehrerinnen machen, die keinen Platz in der Schule bekommen, weil sie kein Kopftuch tragen dürfen?
Ich würde sagen, immer weitermachen, weil ich kenne beispielsweise auch eine Freundin von mir, ist auch verbeamtet worden mit Kopftuch, super, alles drum und dran, hat auch eine hohe Position in der Schule. Und ich sage halt wie immer, also wenn du wirklich super bist, dann wird dein Potenzial auch irgendwo von irgendjemandem erkannt und du kriegst einen guten Platz.
Wie kommt eigentlich die Angst von Menschen? Ich verstehe es gar nicht. Warum haben Leute Angst davor, jemanden mit Kopftuch zu sehen? Also ich würde es verstehen, wenn es jetzt jemand ist, der komplett verschleiert ist, wo man nur die Augen sieht, aber ansonsten Kopftuch, man sieht doch alles, Gesicht, alles.
Das ist, also ich weiß nicht... so bei Niqab oder Burka, da habe ich auch ein komisches Gefühl, wenn ich
ihn sehe.
Einfach, das ist sogar in Marokko verboten.
Einfach, weil man die Person nicht erkennt. Aber ein Kopftuch, also ich meine, nur weil man die Haare nicht sieht.
Ja, ich glaube wirklich, das ist einfach nur Unwissenheit. Bei manchen kann es natürlich aus rassistischen Gründen sein, klar, aber ich glaube, das sind die wenigen. Ja. Und ich glaube, bei den vielen zum Beispiel, ich bin gebürtig aus Bayern und immer wenn ich wieder dahin zurückkomme, man weiß ja, wie die aus Bayern manchmal so eingestellt sind. Und da leben ja auch sehr wenig Muslime, ne? Also ja, sehr, sehr wenig Muslime. Und dann immer, wenn ich dort bin, werde ich so überraschend, also so voll verwirrt angeschaut, einfach aus dem Grund, dass sie sowas nicht kennen, weil sie vielleicht live noch nie eine Frau mit Kopftuch gesehen haben, jetzt mal so grob gesagt. Dass es dann wirklich einfach aufgrund dessen ist.
Bist du deshalb froh, im Ruhrgebiet zu leben?
Ich würde nicht froh sagen, ich hatte in Bayern eine schöne Zeit, aber klar, es hat auf jeden Fall einen Einfluss, würde ich sagen, auf meine Religiosität gehabt, dass ich jetzt nur unter Muslimen, also was heißt nur unter Muslimen, ich habe sehr viele nicht-muslimische Freunde und Bekannte, aber es hat definitiv einen Einfluss. Froh würde ich nicht sagen, aber...
Ich glaube, es ist leichter.
Es ist leichter.
Ja, ich komme ja auch aus Bayern und mein Freundeskreis bestand quasi nur aus nicht-muslimischen Freunden. Und da war es halt immer sehr schwer, weil niemand hat es verstanden. wenn Ramadan war, hieß es so, ja, du kannst ja trotzdem mit ins Schwimmbad gehen und deine Füße ins Wasser halten. Einfach richtig blöd und das waren meine besten Freunde. Ja. Und damit musste ich halt irgendwie klarkommen. Das hat das Ganze schon sehr schwierig gemacht. Oder dann, wenn Ramadan im Sommer war, dann haben sie alle am Main getroffen und waren baden und so weiter. Und ich bin da eigentlich mitgegangen. Dann wird man schon sehr schnell ausgegrenzt, wenn das so einen Monat lang geht. Hm. Das macht das Ganze auch ein bisschen schwierig, aber man ist trotzdem stolz auf sich, wenn man es dann so durchgehalten hat und geschafft hat. Und hinterher kann man dann auch wieder baden gehen.
Ja.
Ja, gut, dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts für heute. Morgen geht's dann los mit dem ersten Tag. Yusra und ich werden dann von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang fasten, beziehungsweise Yusra fastet 18 Minuten länger als
ich. Hallo.
Ja, danke. Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung. War ja, schön, hier zu sein.
Und ihr hört uns dann demnächst wieder. Wahrscheinlich so 2-3 Wochen. Tschüss.